Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um Videoüberwachung. Unsere Interviewpartnerin ist Frau Bettina Geig, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen.
Ein kurzer Produkthinweis. Datenschutzpraxis. Das ist jeden Monat schnell lesbares Datenschutz-Know-how auf 20 Seiten und ein Download-Flat für Arbeitshilfen, Checklisten und vieles mehr. Leicht verständlich, ohne Juristen- oder IT-Admin-Deutsch. Alles zur Datenschutzgrundverordnung, Best Practices zur Umsetzung und viele Tipps und Tricks für Mitarbeiterschulungen, Datenschutzkontrollen und vieles mehr. Testen Sie jetzt Datenschutzpraxis mit der ersten Ausgabe gratis unter www.wk.de/9100.
Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver!
Hallo Severin, hallo liebe Hörerinnen und Hörer!
Ja, heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin Bettina Geig über das Thema Videoüberwachung unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen, Frau Geig.
Guten Tag, ich freue mich auch sehr. Hallo Herr Schoncheck, hallo Herr Pütz.
Das Thema Videoüberwachung, das ist wirklich nicht mehr teuer, schnell eingerichtet und man kann sich ja mittlerweile vom Urlaubsort via Smartphone in das eigene Videoüberwachungssystem einwählen, um so jederzeit nach dem Rechten sehen zu können. Unternehmen und Behörden profitieren genauso von günstigen Anschaffungspreisen und stark verbesserter Leistung der Systeme. Da wird doch die Welt für uns alle sicherer, oder? Oliver, was sagt denn der Datenschutz dazu? Gibst du uns wieder einen kurzen Überblick?
Ja, sehr gerne. Also vom Datenschutz her kann man das aus meiner Sicht erstmal so sagen. Einerseits gibt es ja regelmäßig die Forderung, es müsse mehr Videoüberwachung geben. Das ist dann der Fall, wenn sich eine Verschärfung der Sicherheitslage abzeichnet oder die Medien über eine brutale Straftat berichten. Andererseits gibt es viele Kritiker, die vor einer Totalüberwachung warnen und die Schutzwirkung von Videoüberwachung an sich anzweifeln. Es bleibt aber festzuhalten, die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, aber auch in Unternehmen, nimmt ja generell zu. Und aus diesem Grund sieht daher die Datenschutzgrundverordnung auch vor der weiträumigen Videoüberwachung öffentlicher Bereiche eine Datenschutzfolgenabschätzung vor. Doch was ist alles zu beachten vor einer Videoüberwachung, während einer Videoüberwachung, nach einer Videoüberwachung? Dies zu erfahren, dafür haben wir jetzt Gelegenheit im Gespräch mit Ihnen, Frau Geig, da freue ich mich sehr drauf. Und ich komme deshalb gleich zu meiner ersten Frage an Sie. Videoüberwachung ist ja uns allen nicht neu, das ist ein Datenschutzklassiker, kann man sagen. Und trotzdem treten weiterhin Probleme damit auf. Es gibt Beschwerden Betroffener, es werden Mängel bei Unternehmen und Behörden festgestellt durch die Aufsichtsbehörden. Wo sehen Sie denn aus Ihrer Erfahrung die größten Herausforderungen bei einer Videoüberwachung?
Ja, als Leiterin einer Aufsichtsbehörde habe ich zwei Aspekte. Das eine ist die Quantität. Sie sprachen das schon an, es dehnt sich aus. Man kann Videokameras überall kaufen oder auch online bestellen. Und viele Menschen, die Videoüberwachung einsetzen, machen sich keine Gedanken über den Datenschutz. Das ist durchaus die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die Qualität von Videoüberwachung, wenn man daran denkt, dass solche Systeme mit biometrischen Verfahren oder künstlicher Intelligenz verknüpft werden, sind Anwendungen möglich, die durchaus nicht ungefährlich sind für die Menschen, die auch nicht nur Sicherheit schaffen, sondern dann auch möglicherweise Unsicherheit für diejenigen, die mit der von der Technik erfasst werden.
Also Sie sagen einerseits, die Videoüberwachung, die Verbreitung nimmt immer stärker zu. Es gibt einfach immer mehr Fälle, immer mehr Bereiche, die überwacht werden. Und dann gleichzeitig hat sich die Videoüberwachung fortentwickelt. Es gibt neue Technologien, neue Möglichkeiten, die eben auf einmal Auswertungen, Analysen erlauben. Da hätten wir früher nie dran gedacht, was da so alles möglich sein wird. Wenn wir jetzt mal so ein typisches Problem anschauen, einfach, dass man die Videodatei speichert. Da gibt es ja auch Probleme, denn man sagt sich, wie lange muss ich denn das jetzt eigentlich aufbewahren oder darf ich das unbefristet aufbewahren, muss ich es löschen? Was können Sie uns dazu sagen?
Genau, damit sprechen Sie einen Punkt an, den viele nicht bedenken, die sich eine Videokamera kaufen und vielleicht ihren Hauseingang überwachen oder ähnliche Dinge tun. Wenn Sie eine Videokamera einsetzen, verarbeiten Sie Daten und Sie müssen die Datenschutzgesetze beachten. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass zunächst einmal ein konkreter Zweck dieser Videoüberwachung festgelegt werden muss. Ich darf nur dann Daten verarbeiten, wenn das ein legitimer Zweck ist. Den sollte ich auch aufschreiben, damit es nachvollziehbar ist, wofür mache ich diese Datenverarbeitung. Und genau an diesem Zweck orientiert sich die Dauer, für die Sie die Daten speichern dürfen. Ich unterstelle mal, jemand möchte sein Haus überwachen, um es vor Diebstahl zu schützen, dann ist der Zweck der Schutz vor Diebstahl. Und wenn nichts passiert ist, muss ich die Bilder umgehend wieder löschen. Also ich weiß ja, ob bei mir jemand eingebrochen ist und dann kann ich es nachschauen. Wir gehen davon aus, dass im Durchschnitt im privaten Bereich Videomaterial maximal 72 Stunden aufbewahrt werden soll, weil das ist ein ausreichender Zeitraum, um das zu sichten, um dann feststellen zu können, ist etwas gewesen und sind das Bilddateien, die ich dann eben zur Lösung des Problems nutzen kann. Haben Sie einen Diebstahl, dürfen Sie natürlich die Bilder zu Beweiszwecken auch länger aufbewahren. Aber es kann natürlich auch ein ganz anderer Überwachungsgrund sein, beispielsweise bei der Ausgabe von Geld dient das unter anderem auch, um Reklamationen nachzuvollziehen, um zu sehen, sind so die Scheine ausgegeben worden, die derjenige am Automaten haben wollte. Und wenn er sagt, ich habe 10 Euro zu wenig bekommen, kann man dieses Bildmaterial sichten. Das ist dann ein Grund, Material länger aufzubewahren, weil die Reklamationsfrist entsprechend länger ist. Aber genau das muss vorher geprüft werden. Die Speicherung orientiert sich im Grunde daran, für welchen Zweck ist diese Videoaufzeichnung, und länger dürfen die Daten dann nicht aufbewahrt werden. Sie müssen dann überschrieben werden im Regelfall.
Also man kann sich nicht so einfach machen, sage ich jetzt mal. Man hat dann ein Speichermedium, sagen wir, heutzutage gibt es ja Speicherkarten mit einer riesigen Kapazität, und sagt man, naja gut, die ist irgendwann voll und dann fängt es sowieso an, neu zu überschreiben. Das reicht nicht, sondern man muss gucken, als Unternehmen auch in das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten entsprechend die Videoüberwachung aufnehmen und dann da auch dokumentieren, den Zweck natürlich, und dann eben sagen, und aus diesem Grunde, dafür brauche ich es und deshalb brauche ich meinetwegen 48 Stunden, 72 Stunden oder je nachdem, wie lange man es braucht. Und danach muss man aber auch wirklich löschen.
Und genau das, so ist das.
Und da sind aber viele Unternehmen, aber gut, Privatpersonen hat jetzt kein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, aber auch die müssen ja genauso hingehen und löschen und nicht sagen, naja gut, irgendwann sind die 128 Gigabyte voll und dann erledigt sich das von selbst. Das ist eben nicht der richtige Datenschutz. Und jetzt hatte ich eingangs gesagt, bei Videoüberwachung ist vorgesehen, eine Datenschutzfolgenabschätzung vorzunehmen. Nun ist das generell, denke ich, ein Thema Datenschutzfolgenabschätzung, was nicht jedem Unternehmen leicht fällt. Da geht es um Risiken. Risikoanalysen sind immer ein bisschen schwierig, weil das eben nicht so leicht greifbar ist, nicht so vorstellbar. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Denken die Unternehmen daran, dass man eine Datenschutzfolgenabschätzung machen soll?
Also zunächst mal, es ist nicht bei jeder Videoüberwachung per se eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig, sondern nur dann, wenn die Videoaufzeichnung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen hat. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn systematische und umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Räume stattfindet, also beispielsweise in Einkaufszentren, im Straßenbereich, am Bahnhof, auf Parkplätzen oder auch bei Veranstaltungen und Versammlungen. Oder aber, wenn es eine Videoüberwachungsanwendung in Kombination mit biometrischen Verfahren ist, zum Beispiel die Gesichtserkennung, um in einen bestimmten gesperrten Arbeitsbereich hineingehen zu dürfen. Das sind Verfahren, bei denen eine solche Datenschutzfolgenabschätzung stattfinden soll. Die größeren Unternehmen, denen ist das bewusst. Dort, wo beispielsweise Veranstaltungen durchgeführt werden von nicht so erfahrenen Veranstaltern, da gibt es schon mal Probleme in der Praxis. Denen ist es nicht bewusst, wenn sie Videotechnik einsetzen, dass sie hier eine solche Datenschutzfolgenabschätzung machen müssen. Wir bieten zur Datenschutzfolgenabschätzung auf unserer Homepage Material an, dass man sich angucken kann, wie das im Einzelfall funktioniert. Und auch die DSK hat dazu ein Kurzpapier veröffentlicht, das man online abrufen kann. DSK ist die Datenschutzkonferenz. Entschuldigung, ich habe ein Kürzel verwendet.
Ja, es ist auf jeden Fall, ist wahrscheinlich bei unserer Hörerschaft einerseits relativ geläufig, aber wer das sich noch nicht so oft damit beschäftigt hat, das ist natürlich immer gut, das noch zu erklären. Herzlichen Dank dafür. Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, öffentlicher Bereich, also ganz anders kann ein Veranstalter, Eventagentur überwacht vielleicht jetzt auch einen öffentlichen Bereich, weil da eben ein Konzert stattfindet. Aber wenn wir jetzt mal auf den öffentlichen Bereich, die öffentliche Hand gucken, die der Staat auch Videoüberwachung einsetzt, zum Beispiel um Terrormaßnahmen ja möglichst im Vorfeld verhindern zu können. Was sehen Sie denn da für Problemstellen, dass die Videoüberwachung zu stark ausufern könnte oder was muss man sich da vorstellen?
Also bei staatlicher Videoüberwachung, das ist zum Schutz vor Straftaten, das ist bei uns ja im Polizeigesetz geregelt. Da ist ein wesentlicher Aspekt, dass das Gefahrenabwehr ist. Da reicht es nicht nur einfach eine Kamera aufzustellen und hinterher zu gucken, wer hat denn da was getan. Da ist es ganz wichtig, dass dahinter auch Personal sitzt, was eingreifen kann, wenn etwas sich anbahnt an Straftaten und passiert. Das ist sehr arbeitsintensiv und vor dem Hintergrund mache ich mir nicht allzu große Sorgen, dass das übermäßig ausufert, denn die Polizei muss hier immer mit hohem Personalansatz ran, weil nichts wäre schlimmer, als dass der Terrorangriff schön dokumentiert ist auf der Videoüberwachung, aber die Polizei hat nichts gemerkt. Also da ist es ganz wichtig, dass Gefahrenabwehr voraussetzt, dass die Videobilder auch laufend beobachtet werden. Und für uns sind Bereiche im öffentlichen Sektor vor allen Dingen die Schulen, wo es häufig Probleme gibt. Also in Schulen das gibt es viel Vandalismus so an den Nachmittagen auf Schulhöfen. Das ist ein gängiger Bereich, auf dem Videoüberwachung gemacht wird. Und da ist immer wichtig, dass sowas nicht im laufenden Schulbetrieb passiert und dass hier auch klar abgegrenzt ist, was wird überwacht, dass transparent informiert wird, worüber bewacht, welche Bereiche überwacht sind. Ein anderer Bereich im Öffentlichen, wo Videoüberwachung für uns auch immer wieder ein Thema war, sind Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünfte. Man kann dort Eingangsbereiche, Zugangskontrollen mit Videoüberwachung sicherlich machen, aber man muss sich auch vor Augen führen, die Menschen leben dort. Ich kann nicht deren Treffpunkte oder gar sanitäre Bereiche oder ähnliche Dinge videoüberwachen. Das greift ganz gravierend in die Persönlichkeitsrechte rein und da hat Videoüberwachung letztendlich keinen Raum.
Also ich glaube, Sie haben uns da auch ganz wichtige Beispiele gegeben, wo man nochmal sehen kann, zum einen das Thema mit dem Zweck, beispielsweise Zweck Gefahrenabwehr, kann aber den Zweck gar nicht erfüllen, wenn dann nicht ständig beobachtet wird, ausgewertet wird und reagiert werden kann, dann wäre die Videoüberwachung gar nicht so eben legitimiert, wenn ich einfach nur sozusagen draufhalte, aber ich könnte gar nicht darauf reagieren oder dass ich sage, ich muss gegen Vandalismus, kann ich nicht rund um die Uhr überwachen, wenn das eben nachmittags an bestimmten Stellen oder nachts an bestimmten Stellen ist, dann muss ich es auch darauf einschränken und eben die Videoüberwachung muss die Privatsphäre. Es gibt Bereiche, wo das eben, wie jetzt Sie sagten, auch sanitäre Bereiche oder in Schwimmbädern gibt es ja auch immer so Vorfälle, wo es heißt, da soll geschützt werden, aber gleichzeitig kann ich natürlich nicht die Umkleiden da filmen. Also, dass man da genau aufpasst, zu welchem Zweck ist es und wo sind hier die Grenzen. Und jetzt haben wir ja eingangs auch schon gesagt, die Videoüberwachung hat sich weiterentwickelt, auch zum Leidwesen des Datenschutzes, wenn wir an biometrische Analysen denken, wenn wir an künstliche Intelligenz denken, die da eben auch hilft, das noch stärker zu optimieren, dass man auf einmal Dinge auswerten kann, die wir als Menschen so einfach gar nicht vielleicht wahrnehmen würden. Sehen Sie denn hier auch eben so eine Entwicklung, dass sei es jetzt durch Cloud Computing, durch künstliche Intelligenz, dass der Datenschutz eben noch genauer hingucken muss, weil Videoüberwachung sich wandelt?
Ganz unbedingt sehe ich das so. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Kombination Videoüberwachung, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum anwenden, das ist im Grunde das Ende der Anonymität. Dann würden wir die ganze Gesellschaft überwachen und erkennen können. Und deswegen haben auch jüngst die Datenschutzbeauftragten in Europa ein generelles Verbot dieser Technik im öffentlichen Raum gefordert. Das als ein Beispiel. Ein anderer Anwendungsfall, den Sie auch verboten wissen wollen, ist die Kombination von Social Scoring und künstlicher Intelligenz. Und da würde ich einen Schritt weiter machen. Das, was man in China hat, Social Scoring, also das Bewerten von Verhalten von Menschen als Wohlverhalten oder negatives Verhalten und das Eingreifen, dass Menschen dann sich anders verhalten sollten oder aber auch bloß die Belohnung von gutem gesellschaftlichem Verhalten, das sind solche Bereiche, das kann ich mir in Europa nicht vorstellen, das ist mit unserem Datenschutzrecht nicht vereinbar und das ist aus meiner Sicht zu verbieten. Aber ein anderer Bereich der künstlichen, ein anderes Thema, was ich habe, wenn ich Videotechnik mit künstlicher Intelligenz verbinde, sind dann bestimmte Merkmale, die ich erkennen möchte. Also ich denke an solche Anwendungen, die teilweise in Israel schon in der Praxis erprobt werden. Kann künstliche Intelligenz Nervosität, Angst, Erregung oder ähnliche Dinge erkennen, um dann möglicherweise Menschen bei der Grenzkontrolle aufzufinden, die sich auffällig verhalten, die vielleicht etwas Böses im Schilde führen. Ja, künstliche Intelligenz kann möglicherweise aus anderen Personen, die gefilmt worden sind, wenn sie nicht gut, wenn sie erregt waren, kann sie auch andere erregte Menschen herausfinden. Aber ob das nun ein Terrorist oder ein Schmuggler ist oder einfach jemand, der Flugangst hat, das wird künstliche Intelligenz nicht herausfiltern können. Aber wir haben da einen Anwendungsbereich. Wenn ich eben der mit Flugangst bin, habe ich das Problem, ich werde immer wieder in eine Grenzkontrolle, eine intensive Grenzkontrolle kommen. Und da sehe ich also schon ein Stück weit deutlich spürbare Eingriffe in das, was unsere Freiheiten sind. Und mache mir durchaus Sorgen, welchen Weg das nimmt. Zum Glück hat die EU-Kommission das Thema künstliche Intelligenz jetzt aufgegriffen und will dort Regelungen setzen und hoffentlich dann auch vernünftige Grenzen. Aber diese Techniken, die wir heute beobachten, werden die Welt ein Stück weit verändern. Und es ist sicherlich unsere Aufgabe als Datenschützer, da ein wachsames Auge zu haben.
Absolut. Also das Thema künstliche Intelligenz, auch gerade in Verbindung mit Videoüberwachung, das wäre sozusagen ein Podcast für sich eigentlich, weil neben der Gesichtserkennung, die ja auch eben solche Verfahren nutzt, werden ja, und Sie haben ja gerade Verhaltensanalysen, Ganganalysen, man versucht also immer mehr Merkmale aufzudecken, wie könnte man jetzt eine Person identifizieren, Aussagen über die Person treffen, die dann vielleicht unterschiedlich behandeln. Man kann sich ja auch vorstellen, Und auch das findet man leider ja schon in anderen Ländern, dass das Interesse von potenziellen Kunden, dass Schaufensterpuppen sozusagen statt Augen Kameras haben und dann schon überwachen können, was hat derjenige oder diejenige sich jetzt besonders interessiert angeguckt, dass man eben entsprechend ja im Nachgang versuchen kann, das zu verkaufen. Insbesondere, wenn man danach festgestellt hätte, welche Person das ist, kann man ja noch sogar Online-Angebote machen auf Basis eines Besuchs in einem physischen Geschäft. Und wenn wir nochmal auf den privaten Bereich kurz gucken, weil wir alle, unsere Zuhörerschaft, das sind in der Regel betriebliche Datenschutzbeauftragte, aber jeder ist ja auch irgendwo Privatperson und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass man auch rund ums Haus vielleicht das Einbruchschutz, Videoüberwachung einsetzt. Was wären denn da so typische Fehler, die Privathaushalte machen? Wir hatten über Speicherdauer gesprochen, wahrscheinlich doch auch, dass die Kameras falsch ausgerichtet werden, dass man auf einmal nicht nur das eigene Grundstück filmt, sondern die öffentliche Straße.
Genau das, also das ist das große Problem bei der privaten Überwachung, dass ich die öffentliche Straße mit überwache. Das ist nicht zulässig. Ich darf sicherlich zum Diebstahlschutz, das ist die häufigste Anwendung, mein eigenes Grundstück überwachen. Ich darf aber nicht in den Nachbargarten gucken. Da kann ich mich sogar strafbar machen, weil es ein privatrechtlicher, höchstpersönlicher Lebensbereich sein kann. Und wenn ich dort Überwachung mache, da auch im strafbaren Bereich bin. Unter Umständen haben Nachbarn oder nicht unter Umständen, Nachbarn, deren Eigentumsbereiche mit aufgezeichnet werden, haben da einen Abwehranspruch. Ein anderes Problem im privaten Bereich ist die eingesetzte Technik. Ich kann mir online ganz leicht Kameras beschaffen, die dann über WLAN sich mit meinem Rechner oder was auch immer verbinden. Oftmals sind die Verbindungen aber nicht geschützt. Und damit kann jeder x-beliebige mit den entsprechenden Geräten die Aufzeichnungen dann auch abrufen. Ich erinnere mich selbst an ein Interview, was ich geführt habe, wo die Interviewpartner mit mir durch die Stadt gefahren sind und beliebige WLAN-Netze aufgefangen haben, wo man in einem Fall sogar eine pflegebedürftige Person sehen konnte, die mittels Videoüberwachung beaufsichtigt wurde. Also das ist ein heikler Bereich, die ungesicherten Netze dann eben auch in privater Hand. Da muss man sehr darauf achten, dass man die Datenübertragung vor unberechtigtem Zugriff dann auch schützt.
Ich glaube, das ist auch nochmal wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur sagt, okay, es muss einen legitimen Zweck dafür geben, sondern selbst bei einem legitimen Zweck muss ich dann natürlich noch verhindern, nach Artikel 32 schauen, die Sicherheit der Verarbeitung muss stimmen, dass es keine unbefugten Zugriffe gibt, weil diese Person hätte natürlich keinen legitimen Zweck, das zu machen, das ist eben unbefugter. Und da ist auch sehr schwierig, denke ich, gerade auch für Privatpersonen, aber auch für kleinere Unternehmen, die Kameras, die man kaufen kann, geben natürlich immer vor, möglichst sicher zu sein und alles in Ordnung. Und wenn dann reingeschaut wird, gerade so, das fällt ja alles in den Dunstkreis von IoT, Internet of Things, wo man sagt, Schwachstellen sind dann schon in der Firmware mit drinne. Also es ist ja bei ganz vielen dieser Videokameras festgestellt worden, die werden an die Nutzer mit Schwachstellen ausgeliefert. Und man hat selber, weil man die so nicht sehen kann, dann kaum eine Chance, die überhaupt sicher hinzukriegen. Ein typisches Beispiel ist, dass die das WLAN-Passwort unverschlüsselt ablegen, wo dann andere drauf zugreift, sich das Passwort holt und dann eben die Kamera übernehmen kann oder andere Dinge machen kann. Also gibt ganz viele Möglichkeiten, das auszunutzen. Ich hätte noch mal ganz gern mit Ihnen, weil es gibt so viele verschiedene Videoanwendungen, auch im privaten, auch im betrieblichen Umfeld. Einerseits kurz, ich weiß, es sind jedes wäre ein Thema für sich, Dashcam in Fahrzeugen, aber so als Beispiel, dass man, da haben ja auch die Aufsichtsbehörden schon dazu was veröffentlicht, dass man das nicht rundum, also die ganze Zeit laufen lässt, sondern das muss auch im Zweck dienen und anlassbezogen sein. Oder private Webcams, die Livestream ins Internet machen oder Actioncams, wo die Leute eben unterwegs sind und meinetwegen andere Wanderer mitfilmen, bis hin, dass die Türklingeln heutzutage auch mit Video Videoüberwachung ausgestattet sein können. Also ganz, ganz viele Felder. Gibt es da irgendwas, wo Sie uns besonders darauf hinweisen wollten, wo vielleicht auch oftmals Fehler gemacht werden?
Also das ist eine ganze Palette von kleinen Kameraanwendungen und jeder hat ihr Problem für sich. Die Dashcam, Sie haben es schon angesprochen, darf nicht dauernd aufzeichnen. Sie darf nur dann eingesetzt werden, wenn ein Anlass besteht. Also sie muss im Grunde anspringen, wenn der Unfall sich andeutet oder wie auch immer, oder dann eingeschaltet werden. Besonderes Problem bei Dashcams ist auch immer die Transparenz. Die Transparenz erfordert, dass ich die Menschen, die ich aufzeichne, darüber informiere. Das ist relativ schwierig. Also wenn ich eine Dashcam im Auto habe, mit der ich dauernd alles, was ich mit meinem Auto abfahre, aufzeichne, alle Passanten, alle Fahrzeuge, dann darf ich es erstens nicht, weil das anlasslos wäre, und zweitens kann ich diese Menschen nicht informieren. Bei den Webcams ist es eigentlich nur zulässig, Übersichtsbilder anzufertigen, auf der eben keine Einzelpersonen sichtbar sind. Wir alle kennen auch das Thema Google Street View, wo es möglich sein muss, Häuser zu verpixeln. Also da sollte nicht zu viel zu erkennen sein. Actioncams ohne Einwilligung darf ich keine Dritten aufzeichnen. Das ist eine ganz klare Grenze. Und letztendlich die Videotürspione, da haben Sie, das ist machbar, das ist im Grunde der verlängerte Spion in der Tür, und nur sowas dürfen Sie auch aufzeichnen. Auch mit diesen Geräten dürfen Sie nicht den öffentlichen Straßenraum mit überwachen, und sowas soll nur anspringen, wenn geklingelt wird und wenn derjenige vor der Tür steht, den ich hineinlassen soll oder eben nicht. Und letztendlich gilt bei diesen Klingeln, da gibt es gar keinen Grund für Aufzeichnung. Also hier bleiben wir auch da wieder, dass der Zweck, der die Speicherdauer bestimmt. Wenn es eine Türklingel ist, brauche ich die, um zu erkennen, wer steht vor meiner Tür. Und sobald ich das weiß, brauche ich die Aufnahme nicht mehr. Da darf ich auch nicht 72 Stunden speichern. Das muss sofort wieder verschwinden. Also das sind viele Varianten, die es hier gibt. Und alle haben ihre Tücken. Wir haben, wie Sie sagen, allerhand an Informationsmaterial, das wir anbieten. Und wer sich da interessiert oder eine Kamera installieren will, sollte da unbedingt nachlesen.
Ja, also das wäre wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Tipp, weil die Aufsichtsbehörden da wirklich viele Orientierungshilfen, Kurzpapiere, es gibt jede Menge Informationen dazu. Wir berichten auch natürlich regelmäßig darüber und schauen uns an, was die Aufsichtsbehörden da eben an neuen Informationen haben. Von meiner Seite zum Schluss noch die Frage, wenn man jetzt als betrieblicher Datenschutzbeauftragter damit konfrontiert wird, dass eine Videoüberwachung jetzt geplant wird, was wäre denn da der erste Schritt, was ich mache, dass ich erst mir mal über mein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nehme, dann habe ich schon mal die Felder, die ich füllen muss, und insbesondere auch mal den Zweck abklären. Warum soll es überhaupt gemacht werden? Oder was wäre da der erste Schritt?
Also tatsächlich rate ich dazu, unsere Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz zur Videoüberwachung heranzuziehen. Die enthält auch eine Checkliste, an der man sich entlanghangeln kann. Und ich denke, das ist ein hilfreiches Mittel, um die Zulässigkeit der einzelnen Videoüberwachung da dann letztendlich durchzuprüfen.
Ja, dann ganz herzlichen Dank von meiner Seite, und ich gebe dann noch mal an meinen Kollegen Severin Putz.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, liebe Frau Geig, bisher. Und ich habe die Frage: Videoüberwachung in Verbindung mit Cloud und Cloud-Speicherung. Da stellt sich mir schnell die Frage nach der Datenübermittlung in die USA. Viele Cloud-Server und Cloud-Unternehmen sind ja in den USA angesiedelt. Haben Sie da aktuelle Informationen hinsichtlich eines möglichen Privacy Shield Nachfolgeabkommens?
Da muss ich Sie leider enttäuschen. Da habe ich keine Informationen, die aktuell wären. Das ist ein Problem. Das ist Cloud. Ist letztendlich bei Videoüberwachung immer dann auch ein Problem. Ich muss die Sicherheit meiner Daten gewährleisten. Das kann ich durch Verschlüsselung und ähnliche Dinge tun. Aber letztendlich, wenn der Anbieter selbst in den USA sitzt und mit den Daten umgeht, habe ich die Probleme, die durch das Schrems II-Urteil in die Welt gekommen sind. Wir sind als Datenschutzkonferenz mit Microsoft zum Beispiel, das ist ein wichtiger Anbieter auch bei Videokonferenztechnik, da ist dieses Problem sehr virulent, im Gespräch über die Datenübermittlung. Aber das Urteil betrifft im Grunde nicht nur die USA. Diese Frage, gibt es staatlicherseits Zugriffe auf Daten, die in Europa nicht zulässig wären, die stellt sich natürlich in vielen anderen Staaten dieser Welt. Und Indien zum Beispiel ist ein großer IT-Standort, China letztendlich ist da auch wachsend. Also ich habe dieses Problem nicht mal nur in der USA. Und wenn es mir als Einzelnutzer nicht gelingt, diese Daten auch vor dem Zugriff des Dienstleisters zu schützen durch entsprechende Verschlüsselung, haben wir da im Augenblick ein ungelöstes Problem, für das ich auch noch nichts anbieten kann.
Im Zweifelsfall hieße das dann abzusehen von einer Überwachung oder Videoüberwachung.
Im Zweifelsfall ja.
Vielen Dank. Dann sind wir mal gespannt, was sich dort weiterhin tut. An der Stelle aber Ihnen nochmal ein herzliches Dankeschön für das Gespräch. Und auch dir, lieber Oliver, vielen Dank für die Fragen.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich verabschiede mich und danke Ihnen auch für das Gespräch.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für das Interesse. Wenn Sie Fragen an uns zu diesem Thema oder anderen haben, bitte schreiben Sie uns an dsp@wk.de. Ja, und dann sage ich bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.
Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit. Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.